Zweitens, was das Völkerrecht betrifft. Nur unter Voraussetzung irgendeines rechtlichen Zustandes, das ist derjenigen äußeren Bedingung, unter der dem Menschen ein Recht wirklich zuteil werden kann, kann von einem Völkerrecht die Rede sein, weil es als ein öffentliches Recht die Publikation eines jedem, das seine bestimmenden, allgemeinen Willens schon in seinem Begriffe enthält, und dieser Status Juridicus muss aus irgendeinem Vertrage hervorgehen, der nicht eben, gleich dem, woraus ein Staat entspringt, auf Zwangsgesetze gegründet sein darf, sondern allenfalls auch der einer fortwährend freien Assoziation sein kann, wie der oben erwähnte, der Föderalität verschiedener Staaten. Denn ohne irgendeinen rechtlichen Zustand, der die verschiedenen physischen oder moralischen Personen tätig verknüpft, mithin im Naturstande, kann es kein anderes als bloß ein Privatrecht geben. Hier tritt nun auch ein Streit der Politik mit der Moral, diese als Rechtslehre betrachtet, ein, wo dann jenes Kriterium der Publizität der Maximen gleichfalls seine leichte Anwendung findet, doch nur so, dass der Vertrag die Staaten nur in der Absicht verbindet, untereinander und zusammen gegen andere Staaten sich im Frieden zu erhalten, keineswegs aber um Erwerbungen zu machen. Da treten nun folgende Fälle der Antinomie zwischen Politik und Moral ein, womit zugleich die Lösung derselben verbunden wird. A. Wenn einer dieser Staaten dem anderen etwas versprochen hat, es sei Hilfeleistung oder Abtretung gewisser Länder oder Subsidien und dergleichen, frägt sich, ob er sich in einem Fall, an dem des Staats Heil hängt, vom Worthalten dadurch losmachen kann, dass er sich in einer doppelten Person betrachtet wissen will, erstlich als Souverän, da er niemanden in seinem Staat verantwortlich ist, dann aber wiederum bloß als oberster Staatsbeamter, der dem Staat Rechenschaft geben müsse, da denn der Schluss dahin ausfällt, das, wozu er sich in der ersteren Qualität verbindlich gemacht hat, davon werde er in der zweiten losgesprochen. Wenn nun aber ein Staat oder dessen Oberhaupt diese seine Maxime laut werden ließe, so würde natürlicherweise entweder ein jeder andere ihn fliehen oder sich mit anderen vereinigen, um seinen Anmaßungen zu widerstehen, welches beweiset, dass Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuß der Offenheit ihren Zweck selber vereiteln, mithin jene Maxime Unrecht sein müsse. B. Wenn eine bis zur furchtbaren Größe angewachsene benachbarte Macht Besorgnis erregt, kann man annehmen, sie werde, weil sie kann, auch unterdrücken wollen und gibt das den Mindermächtigen ein Recht zum vereinigten Angriffe derselben, auch ohne vorhergegangene Beleidigung. Ein Staat, der seine Maxime hier bejahend verlautbaren wollte, würde das Übel nur noch gewisser und schneller herbeiführen. Denn die größere Macht würde den kleineren zuvorkommen, und was die Vereinigung der letzteren betrifft, so ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den, der das Divide et Impera zu benutzen weiß. Diese Maxime der Staatsklugheit öffentlich erklärt, vereitelt also notwendig ihre eigene Absicht und ist folglich ungerecht. C. Wenn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines größeren trennt, der diesem doch zu seiner Erhaltung nötig ist, ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unterwerfen und mit dem seinigen zu vereinigen? Man sieht leicht, dass der Größere eine solche Maxime ja nicht vorher müsse laut werden lassen. Denn entweder die kleineren Staaten würden sich frühzeitig vereinigen oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten, mithin macht sie sich durch ihre Offenheit selbst untunlich. Ein Zeichen, dass sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann. Denn ein kleines Objekt der Ungerechtigkeit hindert nicht, dass die daran bewiesene Ungerechtigkeit sehr groß sei. Drittens, was das Weltbürgerrecht betrifft, so übergehe ich es hier mit Stillschweigen, weil wegen der Analogie desselben mit dem Völkerrecht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind.